Herzlich willkommen bei Mother Muse, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und eine spirituelle, bewusste Mutterschaft. Hier erwarten dich Experten-Talks, Insider aus dem Mom-Life und Inspiration für dein persönliches Wachstum. Und hier ist deine Gastgeberin und Wegbegleiterin, Kerstin Posch.
Hallo, hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar die Frau Dr. Risse. Wir sprechen unter anderem über Handynutzung mit Baby, was das mit den Babys macht, über Stress in der Schwangerschaft und die Auswirkungen, über Schreibabys im Generellen und noch vieles mehr. Ich freue mich sehr darauf. So, so schön, dass du da bist. Hallo, Christina.
Ja, hallo. So schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich würde sagen, lass uns direkt loslegen. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem Werdegang.
Ja, das mache ich gerne. Also ich bin die Christina. Ich erzähle vielleicht so ganz kurz mal, woher ich komme, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so einen Überblick haben. Genau. Also ich bin Kinderärztin von meiner Grundausbildung. Also ich habe ganz normal Medizin studiert, dann in Kinderklinik und Kinderarztpraxen gearbeitet und bin dann Kinderpsychotherapeutin geworden. Ich habe mehrere Ausbildungen auch im Traumatherapiebereich gemacht, in Kindertraumatherapie, und bin jetzt ganz aus dem Gesundheitssystem raus. Das heißt, ich arbeite jetzt als Eltern- und Familiencoach.
Das finde ich super, super spannend bei dir, dass du eben mit deinem medizinischen Knowledge raus aus dem Gesundheitssystem bist und ja, rein ins Spirituelle und ins Coaching. Wie kamst du zu der Entscheidung? Mhm. Ist das einfach, gibt es mehr Freiheit oder wie kam es dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht muss ich dazu sagen, dass ich von eigentlich schon immer, seit ich denken kann, ein sehr spiritueller Mensch bin. Also im Grunde habe ich, glaube ich, als Kind schon meditiert, ohne dass ich wusste, dass es Meditation ist, ne? Also ich habe es jetzt nicht so genannt, und habe das dann bewusster einen Zugang dazu bekommen, so seit ich 20 bin ungefähr. Und für mich ist das immer normal gewesen, dass es eben auch diese feinstoffliche, nicht sichtbare Welt gibt. Und gleichzeitig fand ich das aber auch so spannend, einfach im Medizinstudium, also so anstrengend das war, fand ich das aber auch ganz toll, ne? Diese ganzen Zusammenhänge zu lernen und wie der Körper funktioniert. Und das ist schon auch faszinierend gewesen. Deswegen möchte ich das nicht missen. Also ich wollte das schon auch bis ins Detail verstehen. Aber was mir immer gefehlt hat und was mir da eigentlich schon immer aufgefallen ist und was mich gewundert hat, ist es eigentlich diese ganze Seite, die nicht durch Hard Facts belegbar ist, eigentlich keinen Platz hat. Also schon ja auch das Emotionale häufig nicht. Also
schon, die ganzheitliche Sicht auf alles.
Ja, die ganzheitliche Sicht, genau. Jetzt gar nicht nur das Spirituelle, sondern für viele Ärzte im klassischen Gesundheitssystem sind ja schon die psychosomatischen Zusammenhänge ja so ein Grenzbereich. Genau. Und da habe ich schon immer gemerkt, dass jetzt nur die Körpermedizin nicht so richtig mein Weg ist. Oder ich habe dann schon immer überlegt, wie bringe ich das mal irgendwann zusammen? Weil so wie das die meisten meiner Kollegen gemacht haben, war mir schon klar, dass das für mich nicht in Frage kommt. Und ich bin da immer so auf dem Weg gewesen oder auf der Suche gewesen, wie ich mein Persönliches da irgendwie leben kann oder wie ich das unter einen Hut bringen kann. Ja. Und dadurch bin ich dann eben auch von der Kinderheilkunde, wo ja einfach viel auch seelisch bedingt ist. Also ich meine, Kinder fiebern zum Beispiel auch oft, wenn die Stress haben. Ne, das ist dann manchmal gar nicht eine bestimmte Infektion, sondern das ist tatsächlich, wenn die Seele Stress hat, dann reagiert der Körper so. Bei Kindern ist das ganz offensichtlich. Und bei uns Erwachsenen ist es im Grunde auch noch so, wir drücken das halt oft weg. Und ich habe dann gemerkt, dass das mich eigentlich immer mehr interessiert und habe dann eben die Psychotherapie-Ausbildung gemacht. Und das war auch toll, also da bin ich auch dankbar für all das, was ich lernen durfte. Und was mich da letztendlich rausgezogen hat, also dass ich dann auch gar nicht mehr im Gesundheitssystem arbeite, ist, oder es sind zwei Sachen, glaube ich. Also ich habe irgendwie so diesen Ruf gehabt, dass es wie so ein inneres Calling, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, dass mein Weg ein anderer ist, als dieses klassisch in der Praxis sitzen. Und das Zweite ist, dass in der Kinderpsychotherapie natürlich, ich würde mal sagen, 80% der Fälle Kinder, um es mal böse zu sagen, in Reparatur geschickt bekommen habe, wo die Eltern aber nicht bei sich schauen wollen.
Ja, die wollen eine Pille, die sie verabreichen können und dann am besten auch möglichst sofort wirkt.
Genau. Und wehe, das ist nach 3 Monaten nicht besser, ne? Und das ist jetzt nicht bei allen so gewesen, aber schon bei vielen. Und das fand ich ermüdend. Also so toll ich die Arbeit mit Kindern finde. Genau. Und deswegen habe ich dann natürlich im Coaching jetzt viel mehr Freiheiten und kann das ganzheitlicher angehen. Da kommen auch Menschen zu mir, die das auch wollen. Und ich nehme die auch nur, wenn die Eltern mitarbeiten.
Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall essentiell, dass die Eltern da bereit sind, eben bei sich selbst zu schauen und auch an sich selbst zu arbeiten.
Genau.
Ja, super, super spannend. Also da hast du ja wirklich komplett die ganzheitliche Sicht, dadurch, dass du eben auch aus der Medizin kommst. Umso spannender finde ich, dass du eben auch mit dem inneren Kind arbeitest, aber da auch noch differenzierst zwischen dem inneren Kind und dem pränatalen Kind. Habe ich das richtig verstanden, oder?
Genau. Also das ist sozusagen der ganze vorgeburtliche Bereich. Und da bin ich auch auf die Forschungsreise gegangen, nenne ich das mal, weil ich ja als Kinderärztin ganz viel mit Schreibabys gearbeitet habe oder die immer mal wieder natürlich kamen. Und ich das immer so unbefriedigend fand, dass die Familien in alle möglichen Beratungsstellen geschickt werden und letztendlich ist es aber nicht besser geworden. Also denen wurde dann immer was geraten von Tagesstruktur, ne, was aber die Eltern schon gemacht haben und das Baby hat halt immer weiter geweint und ich wollte immer wissen, warum.
Ich muss da ganz kurz einhaken. Ich finde das Wort Schreibaby so ungerecht. Das triggert mich komplett, weil mir das Gefühl gibt, dass man ja das Baby einfach damit etwas Negativem behaftet, obwohl das ja nur der einzige Weg für das Kind ist, zu kommunizieren.
Genau.
Können wir das anders nennen? Wie der Begriff High-Need-Baby, glaube ich, ist da.
Genau, also diese High-Need-Babys oder man nennt es auch frühkindliche Regulationsstörung. Mhm. Also das ist so dieser offizielle Begriff. Wobei das ja auch, ne, also Babys können sich ja eh nicht regulieren, ne? Die brauchen ja immer Erwachsene dazu.
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, diese ganzen Begriffe, weil auch bei High-Need, ich habe auch das Gefühl, ich meine, jedes Baby ist ein High-Need-Baby. Die brauchen nun mal für alles ihre Eltern, ne?
Genau, genau. Und manche sind halt irritabler einfach. Das ist dann, wenn ein kleines Geräusch kommt, wo jetzt die meisten Babys weiterschlafen würden, gibt es eben auch Babys, die sofort hochschrecken. Also die praktisch bei normalen Alltagsgeräuschen oder normalen Stimulationen, oder normal ist auch wieder so ein blödes Wort, ne? Also was die meisten Babys, die eher ausgeglichen sind, nicht aus der Fassung bringt, bringt aber manche Kinder aus der Fassung.
Mhm. Und um jetzt mal bei dem Wort High-Need-Baby zu bleiben, was denkst du, wieso gibt es High-Need-Babys und inwiefern spielt da eben die pränatale Phase auch mit rein?
Meine Sichtweise ist so, und das teilen viele Pränataltherapeuten oder Therapeuten, Psychologen, die eben mit Babys schon arbeiten und den Familien, eben mit diesen High-Need-Babys. Das ist natürlich so ein Graubereich, weil darüber gibt es auch keine harten Fakten, ne, und viele Studien, weil natürlich niemand erzählen kann, ich bin damals als Baby so gewesen, weil in der Schwangerschaft habe ich vielleicht das und das mitbekommen oder bei der Geburt. Und man geht aber davon aus, dass das tatsächlich entweder Traumatisierungen sind aus der Schwangerschaft oder eine Geburtstraumatisierung, die ja häufig dann die Mama mitbetrifft. Also es sind häufig Mama und Kind auch betroffen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade unsere Kinder sind ja so emotional auch mit uns verbunden. Das kann man, ja, das ist Wahnsinn. Ich habe was gelesen, das fand ich spannend. Und zwar, dass eben dieses Schreibaby so ein bisschen ein Phänomen der westlichen Gesellschaft ist. Also, dass es das woanders gar nicht gibt. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das wieder damit zusammenhängt, dass wir hier in der westlichen Welt eben so diesen Zugang zu uns selbst, zu unseren Instinkten verloren haben. Und dementsprechend, wenn die Verbindung zu dir selbst nicht so da ist, ist es eben auch schwieriger zum Kind.
Genau. Das ist auch so, also die sind weniger in Kontakt mit sich, auch natürlich bedingt durch unsere Gesellschaft, die ist, wie sie ist, ne? Wo schwangere Frauen häufig im Arbeitsleben noch funktionieren müssen und dass eben der Frau nicht gerecht wird, die ist dann abgeschnitten von sich selbst und natürlich automatisch dann auch von dem Kind. Also das ist gar nicht jetzt, das ist auch immer ganz wichtig, das sage ich vielleicht an der Stelle auch nochmal, das ist keine Schuldfrage, ne? Weil ich immer wieder mit Mamas arbeite, die sich dann schuldig fühlen und Vorwürfe machen. Also das ist immer ganz wichtig, dass die Frauen das ja zu jeder Zeit so machen, wie es für sie eben möglich war, ne? Und dass
Ja.
sie letztendlich auch ja Opfer des Systems sind in vielen Fällen.
Absolut, ja. Und ich glaube auch einfach, jede Mutter gibt ja wirklich ihr Bestmöglichstes, was ihr möglich ist für ihr Baby.
Genau, und das ist wichtig zu sehen und zu würdigen. Und dieses auch, das kommt vielleicht auch noch dazu, die ersten 3 Monate werden die Schwangerschaften ja häufig noch verschwiegen. Das wird auch von vielen Ärzten so geraten, weil ja, ne, was passieren könnte. Das ist natürlich immer diese Angst auch vor Fehlgeburten. Und dadurch, also ich weiß das noch aus der Kinderklinik von vielen Kolleginnen, die haben dann bis zu diesen 12 Wochen auch noch Dienste gemacht, bis sie dann gesagt haben, sie sind schwanger. Und das ist ja bei vielen Frauen so, ne, dass die gerade die ersten 3 Monate sich dann eigentlich über ihre eigenen Grenzen gehen und irgendwie wird aber gesellschaftlich auch das Baby ignoriert, wenn man das mal so betrachtet. Und das ist ja auch so eine Urwunde, die wir eigentlich alle in uns tragen, dass wir uns nicht gesehen fühlen. Und letztendlich, wenn man das ganzheitlich betrachtet, geht das schon in der Schwangerschaft oft los, dass die Babys eigentlich gar nicht gesehen werden.
Wow,
Und das ist genau natürlich ein riesen kollektives Problem. Jetzt nicht, ne, weil die Mama irgendwas anders machen könnte. Es ist halt in unserer westlichen Welt kaum anders möglich.
Ja, also ich hatte das auch ganz, ganz arg, gerade in den ersten Drittel meiner Schwangerschaft. Ich hatte da diese ganz, ganz starke Übelkeit. Ich glaube, das haben 0,1 oder 0,2% der Frauen. Nennt sich Hyperemesis. Und ja, dann ist es ja auch von außen nicht sichtbar, deine Schwangerschaft. Also da bin ich wirklich auf kein Verständnis gestoßen, nirgendwo. Und im Gegenteil, ja, es wird erwartet, dass du funktionieren musst. Und also auch wenn du gesegnet bist und keine körperlichen Beschwerden hast, dann wird dir nicht die Zeit gegeben, dich mit dir und deinem Kind zu verbinden, sondern du musst weiter im System funktionieren und abliefern.
Genau, richtig.
Und sorry to say so, ich will da auch überhaupt gar keine Mann-Frau-Debatte draus machen, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass wenn wir in einer Welt leben würden, in dem Männer unsere Babys austragen würden und in sich tragen würden, dann würde ab dem Moment, wo eine bestätigte Schwangerschaft da liegt, die würden nicht mehr arbeiten. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Da gibt es ganz andere Regelungen dafür. Und ja, am Ende des Tages tragen das nicht nur wir Mütter aus, sondern eben, wie du ja auch gerade gesagt hast, bekommen unsere Babys das alles mit.
Ja, total. Und es ist so, also natürlich kriegen die Babys kriegen ja im Bauch eins zu eins die Gefühle der Mama mit. Und die Mamas dürfen auch gestresst sein, das sage ich vielleicht auch noch mal dazu. Also, ne, kein Mensch ist ja immer super ausgeglichen und in Peace, ne, sondern wenn das so normale Schwankungen sind, die dann immer wieder auch ins Normal pendeln, sage ich mal, dann ist das sogar förderlich auch für das Kind. Also das Nervensystem, ah ja, vielleicht kann ich jetzt noch die Brücke schlagen zum Nervensystem, das lernt dann sozusagen mit, das lernt, oh, ich kann auch mal gestresst und aufgeregt sein oder traurig oder wütend und dann beruhigt sich die Mama aber wieder und dann, ne, kann ich das auch. Also das denkt das Kind nicht aktiv, aber das Nervensystem vom Kind, das schwingt so mit.
Ja, mega spannend, dass du das sagst. Das bestätigt tatsächlich meine Theorie. Ich hatte ja in meiner Schwangerschaft wirklich so, so viel Stress und habe mir oft gedacht, oh mein Gott, die arme kleine Lola Mathilda bekommt das alles ab. Aber ja, tatsächlich habe ich mich halt auch immer ganz bewusst auch wieder beruhigt und runtergebracht und habe jetzt echt das Gefühl, dass sie dadurch, ja, als hätte sie das schon so ein bisschen gelernt. Also natürlich braucht sie mich noch 100%, um sich selbst zu regulieren, aber ich habe auf jeden Fall nicht den Eindruck, es hätte irgendwas ihr geschadet, sondern wirklich im Gegenteil.
Ah ja, siehst du? Ja, das kann total gut sein.
Also da ist Hoffnung, auch mit viel Stress in der Schwangerschaft.
Auch mit Stress eher und immer wieder, also ich weiß nicht, inwieweit du das vielleicht auch gemacht hast, immer wieder in Kontakt auch mit dem Kind zu gehen.
Ja, also absolut. Das war für mich eins der selbstverständlichsten Dinge. Also ab dem Moment, wo ich wusste, dass ich schwanger bin, was ich 2 Wochen bevor die Periode überhaupt ausgefallen ist, schon gefühlt habe, ab dem Moment habe ich auch immer mit ihr kommuniziert und wusste auch ganz schnell, dass es ein kleines Mädchen ist und habe auch tatsächlich mit ihr ausgemacht, das Datum, wann sie zur Welt kommt. Also
Wow.
ich habe den 17.07. auserkoren.
Ja.
Und ja, ich habe das auch von Anfang an in allen Anträgen reingeschrieben und da waren dann auch alle ganz fassungslos, dass sie wirklich am 17.07. kam. Aber ja, also wir waren immer sehr, sehr viel in Kontakt. Ihre Präsenz oder ihre Anwesenheit, auch wenn sie erst in meinem Bauch nur war, ja, von Anfang an sehr bewusst. Jetzt sind wir aber auch schon wieder komplett abgeschweift. Und ja, eigentlich, weil ich eben bei dir so spannend finde, diese Kombination aus Medizinerin und Spiritualität. Du hattest ja, ich glaube, ich habe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass du dich eben unter anderem auf das Nervensystem spezialisiert hast. Inwieweit hat Spiritualität für dich damit zu tun?
Im Grunde ist es so, dass das Nervensystem ja reagiert auf Schwingungen, aber auch auf Emotionen und dann sozusagen durch eine bestimmte biochemische Reaktion dann auch wiederum Emotionen auslöst, beziehungsweise eine bestimmte Aktivierung im Nervensystem auslöst.
Bei mir selbst oder nur bei dem Kind?
Beides. Also die Kinder sind ja, vor allem wenn die jetzt noch so klein sind, aber eigentlich solange sie abhängig sind von ihren Eltern, sind die ja ganz eng emotional und spirituell mit ihren Eltern verbunden. Und das ist so in der Therapie mit den High-Need-Babys arbeitet man auch damit. Also man macht sich das sozusagen zunutze, weil das über eine, man nennt das neuroaffektive Ansteckungsreaktion funktioniert. Also das eigene Nervensystem, im Grunde ist das die Medizin für diese Babys, das eigene Nervensystem der Eltern so zu beruhigen, dass das Baby davon angesteckt wird. Weil was häufig der Mechanismus ist und warum das auch so schwierig dann für die Eltern ist, ist, dass das heftige Weinen des Babys, was nicht aufhört, jetzt kommen wir wieder zum inneren Kind, das eigene innere Baby der Eltern häufig wachruft. Also was die erlebt haben.
Das schreit dann quasi auch direkt los.
Ja, genau. Und dann sind die Eltern nicht mehr bei sich angebunden, sondern eigentlich selber aus ihrem Körper raus, weil die in so einer heftigen Stressreaktion sind. Und dann fühlt das Baby nicht die Präsenz oder nicht die ausreichende Präsenz der Eltern. Weint dann weiter und letztendlich weinen alle, ne? Und dann weint das Baby auch die Tränen für die Eltern mit, könnte man sagen. Und dann ist sozusagen der Schritt, die Eltern wieder in den Körper zu holen und das Nervensystem der Eltern zu beruhigen, damit die das dann wiederum mit dem Baby machen können.
Ja, absolut. Das ist ja wirklich unter anderem der Grund, warum ich diesen Podcast auch mache, weil mir das so ein Anliegen ist, die Mütter oder die Eltern darauf aufmerksam zu machen, dass es eben so wichtig ist, erstmal sich selbst zu beruhigen und dass man dann auch erst fähig ist, sich um sein Kind richtig zu kümmern, wenn man sich um sich selbst gekümmert hat.
Genau. Und das ist ja auch so, wenn wir nicht entspannt sind oder wenn wir angespannt sind, die Kinder, die reagieren da sofort drauf, ne?
Ja, absolut. Also Lola bemerkt es sofort, wenn ich einmal nur körperlich anwesend bin und irgendwie mit meinen Gedanken ganz woanders. Sie holt mich sofort wieder zurück, wie auch immer das ausschauen mag. Ja, da darf man ganz viel lernen von den Kleinen. Und apropos lernen, wie sieht das denn aus? Wie dürfen denn unsere Zuhörerinnen von dir lernen? Also inwieweit sieht deine Arbeit aus? Magst du uns das mal ein bisschen erklären?
Also, ich arbeite viel über den Körper und im Hier und Jetzt. Also, das muss nicht mit Berührung sein. Also, ich arbeite ja auch viel online. Aber dass ich den Klienten helfe, sozusagen ihren Körper wahrzunehmen. Und das fällt ja vielen schon schwer. Das ist aber manchmal auch ein Prozess. Also, man kann das nicht von außen mit dem Willen beschleunigen, sondern das ist auch tatsächlich wichtig, dass das im Tempo, ne, des Klienten ist, weil das natürlich auch ein Schutz ist, nicht zu fühlen. Und dann braucht das manchmal auch eine Zeit lang immer wieder sichere Erfahrungen, bis das dann wieder spürbar wird. Und manchmal muss man am Anfang auch mehr kognitiv arbeiten, bis das sozusagen auf die tieferen Ebenen sackt.
Dass man sich traut, wirklich alle Gefühle, eben auch die Gefühle, die sich nicht gut anfühlen, rauszulassen und hinzufühlen und die zuzulassen.
Genau. Weil das ist ja eine Schutzreaktion, die gelernt wurde. Und die war eine gewisse Zeit sinnvoll, ne, damit der Mensch klargekommen ist im Leben.
Ja.
Es hat immer alles ja auch einen Sinn. Das ist auch immer wichtig. Das ist hat nichts mit Falschmachen oder so zu tun, sondern das sind oft einfach Schutzreaktionen.
Die mal gut waren oder beziehungsweise nötig waren, aber jetzt auch wieder gehen dürfen.
Ja, genau, richtig. Genau, aber darüber arbeite ich viel. Was zum Beispiel für Gefühle da sind, was für Körperempfindungen da sind. Und häufig, ja, wenn ich mit Eltern arbeite, natürlich arbeiten wir viel mit Triggern, ne? Wie sie getriggert sind, zum Beispiel durch herausfordernde Situationen mit dem Kind oder im Familienkontext.
Okay, ja, und wie sich das anhört, arbeitest du auch in erster Linie immer mit den Eltern und nicht direkt mit den Kindern, oder?
Genau, in erster Linie mit den Eltern. Ich fange immer mit den Eltern an und manchmal, je nachdem, arbeite ich mit dem Kind oder mit der ganzen Familie dann auch noch.
Okay, sehr, sehr spannend. Ich habe auch gesehen, du machst das größtenteils tatsächlich online, ne? Also es müssen auch nicht immer Hausbesuche sein. Also wenn sich jemand für Christinas Arbeit interessiert. Ich verlinke alle Infos in den Shownotes. Und bevor, und die Zeit läuft und läuft, bevor du uns verlässt, wollte ich auch noch super gern mit dir sprechen über ein Thema, das mir selber am Herzen liegt, aber auch mir eine Followerin oder beziehungsweise Zuhörerin mich darauf aufmerksam gemacht hat, und zwar das Thema Handy. Handynutzung vor unseren Kindern oder mit unseren Kindern, wie auch immer. Ja, Ich glaube, das Spiel wird nochmal so eine große Rolle in dieser neuen Generation spielen, wenn man darüber nachdenkt. Also jetzt, ich bin 31 und hatte mein erstes Handy, ich glaube, mit 10 oder so. Das war auch kein Smartphone, was schon mal ein großer Faktor ist. Und natürlich hatte meine Mutter alles andere, nur kein Handy, als ich ein Baby war oder als ich ein Kind war. Und ja, heutzutage ist es, das ist grausam. Es ist ja wie bei allen Sachen, es gibt eine Grauzone und auch das Internet und das ist alles so ein bisschen Fluch und Segen, ne? Also es können ja auch viele tolle Sachen dadurch passieren. Man hat so viel Wissen parat und ja, es wird eben auch missbraucht. Und unter anderem, ja, sehe ich irgendwelche Babys, die schon im, weiß nicht, im Kinderwagen vor das iPad gesetzt werden. Oder Mamas, die den ganzen Tag eigentlich nur damit beschäftigt sind, ihr Kind zu filmen und dann TikToks zu schneiden oder you name it, ja. Hast du da schon irgendwelche Erfahrungswerte sammeln dürfen, inwieweit sich das auswirkt auf die Kinder? Oder ist das noch zu neu quasi?
Ja, das ist ein total wichtiger Punkt. Da hat unter anderem der Professor Briesch, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Kinder-Jugendpsychiater, der ganz viel im Bindungsbereich forscht auch.
In was für einem Bereich?
Der hat da tatsächlich also der ist Kinder-Jugendpsychiater und im Bindungsbereich über Bindung. Also der ist sozusagen der Bindungsforscher.
Ich habe Entbindung
Genau.
verstanden.
Nee, Bindung. Attachment. Genau. Und der macht da immer wieder oder hat gemacht viele Studien auch dazu, zu diesem Smartphone. Und das ist so, also einmal, wenn das Baby immer Mama und Papa sieht mit Smartphone, dann sind die Eltern ja häufig auf das Smartphone fixiert. Also die gucken sozusagen, die haben ihren Blick auf das Smartphone gerichtet und nicht auf das Baby und oder auf das Kleinkind. Und je kleiner das Kind, desto schneller brauchen die ja eine Resonanz auf ihre Äußerungen. Also was die entweder motorisch machen oder was sie für Laute von sich geben oder wie sie schauen. Also die so kleine Kinder erleben sich praktisch nur über die Resonanz mit einer erwachsenen Person und sonst haben die kein Gespür für sich. Deswegen kriegen die halt auch immer Panik, ne, wenn sie alleine sind, weil sie sozusagen immer jemanden brauchen, der, ne, mit großen Augen sie spiegelt und die Laute imitiert und sich freut, was das Baby macht, ne? Deswegen reagieren wir auch so, alle im gleichen Muster auf Babys, weil die Babys das brauchen, weil das überlebenswichtig ist. Und genau, und je älter das Kind wird, dann können die auch, ich sag jetzt mal, so ein Dreijähriges kriegt nicht gleich Panik, ne, wenn die Mama vielleicht nicht gleich reagiert. Aber wenn die jetzt länger nicht reagiert, dann kriegt das vielleicht schlechte Laune. Genau, aber vor allem bei sehr kleinen Kindern in den ersten 3 Jahren oder vor allem im ersten Jahr ist es wichtig, dass eben eine relativ unmittelbare Reaktion kommt. Und wenn der Blick aber auf das Smartphone gerichtet ist, dann kriegen die Eltern das gar nicht mit, was das Baby macht.
Ja.
Und deswegen fehlt da sozusagen diese Resonanz. Und das ist so ein bisschen, der Professor Briesch hat das verglichen mit diesem Stillface-Experiment, was auch mal in der Bindungsforschung gemacht wurde. Das ist praktisch, wenn ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich erkläre es vielleicht kurz, ne?
Sehr gerne.
Das ist so, wenn die Mama oder auch Papa halt eine bekannte Bezugsperson mit ausdruckslosem Gesicht das Kind anschaut und das Kind will in Kontakt gehen und strampelt und streckt die Ärmchen aus und ich sag jetzt mal Mama, ne? Die Mama macht nichts und schaut nur vor sich hin. Das ist praktisch auch so bei Eltern mit psychischen Erkrankungen häufig so, ne, dass die dann nicht so mimisch und mit ihrer Stimme reagieren können. Dann löst das Panik aus in dem Kind. Und das ist sozusagen das auch, was mit dem Smartphone im Grunde passiert. Da fehlt sozusagen die Bindung. Und er hat, das fand ich auch interessant, er hat, mit Grundschülern, oder ich weiß gar nicht, ob er geforscht hat oder er hat es erzählt, dass es davor schon gibt, dass die Grundschüler jetzt zu einem größeren Maße ein desorganisiertes Bindungsmuster haben. Also das hat in den letzten 10 Jahren sehr zugenommen, obwohl wir eigentlich so viel über Bindung wissen. Und viele Eltern machen das ja auch ganz toll und bedürfnisorientiert. Aber es gibt auch eben welche, die sehr viel vorm Smartphone sitzen. Und dieser Anteil mit dem desorganisierten Bindungsmuster, da ist praktisch keine Bindungsfähigkeit da. Der ist, ich meine, er hat was gesagt, um 20% oder sogar drüber. Also es war ein richtig hoher Anteil.
Ja, ich glaube, das ist auch eigentlich das größte Problem daran, dass das ganz vielen Leuten gar nicht bewusst ist, weil diese Handysucht ja wirklich so unterbewusst passiert und wir das teilweise gar nicht mitbekommen, wie oft wir eigentlich unser Handy checken und dann nur schnell was nachschauen wollen und dann landen wir in irgendeiner, keine Ahnung, dann landen wir vor allem auf Pinterest.
Ja, das geht mir auch so. Das ist halt die ganzen Apps, wie auch Insta und alles, die sind ja auch darauf ausgelegt oder die funktionieren ja mit dieser Dopaminausschüttung. Also da reagieren wir alle drauf. Da dürfen wir uns selber immer wieder dran erinnern, die dann wieder zuzumachen.
Ja, also ich für mich habe die Lösung gefunden, dass ich es wirklich auf Flugmodus schalten muss und in einen anderen Raum am besten legen, damit ich dann, wenn ich dran gehe, dann ist es so bewusst, dann muss ich wirklich dahin gehen und das entriegeln und so weiter.
Genau, das ist am besten. Und das Zweite, was die Smartphones ja auch dann mit dem Kind wiederum machen, die Kinder, die finden das natürlich toll, weil es bunt ist und blinkt, ne? Weil das halt Reize macht. Aber da fehlt eben auch die Reaktion einer erwachsenen Person auf das Baby. Weil wenn das Baby mit dem Smartphone spricht, dann blinkt das Smartphone zwar vielleicht, aber das kann ja nicht spiegeln, sag ich mal. Ne? Das kann nicht das dem Kind spiegeln, was das Kind braucht. Und deswegen, ich meine, wenn man das jetzt mal in einer Notfallsituation macht und das Kind kurz damit ruhig stellt, ne, dann ist das okay. Aber es ist wichtig, das so wenig wie möglich zu machen und ganz, ganz achtsam.
Ja, und das ist eben wieder sehr, sehr schwierig in der Gesellschaft, in der wir leben. Ach ja, aber so ist es. Das ist unsere Aufgabe, uns gerade eben jetzt in dieser modernen Zeit ja, unser Urwissen und das zu bewahren und unsere Urinstinkte und uns immer wieder darauf zurückberufen, ja, dass wir uns selbst vertrauen dürfen und dass es okay ist, dass wir strugglen in dieser crazy, crazy Welt, wie sie gerade ist.
Aber dafür ist ja unter anderem unsere Arbeit und dein Podcast, dass wir das ändern und Bewusstsein schaffen.
Ja, 100%. Ich finde es auch total schön, dass wir da so viele Ansichten teilen und die eben auch mit anderen Menschen teilen. Was mich noch sehr interessieren würde, wie bist du eigentlich so, ja, wie kam die Spiritualität auch in dein berufliches Leben?
Also diese Babytherapie-Ausbildungen, die gehen ja ganz viel auch so in diesen spirituellen Bereich, sage ich mal. Ich finde immer, die ganzen Babytherapeuten sind irgendwie auch spirituell, weil man das gar nicht anders betrachten kann. Weil da einfach, ne, auch die Zeugung eine Rolle spielt und das ist einfach ja noch so wenig stofflich und viel mit Bewusstsein. Genau, dadurch.
Inwiefern spielt die Zeugung da eine Rolle?
Weil das Kind auch spürt, ob das zum Beispiel in Liebe ist oder eine Vergewaltigung war.
Okay. Weil da auch schon die Energie quasi mit reinspielt.
Ja, genau.
Ja, Wahnsinn, was da energetisch schon abgeht vor der Geburt. Man denkt ja eigentlich, so ein Baby kommt ohne viel emotionalen Ballast daher. Aber ja, die armen Kleinen kommen auch schon mit einem ganz schönen Package auf die Welt.
Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt aus den früheren Generationen. Und vielleicht können wir das auch noch sagen, weil ich auch davon ausgehe, oder das sind ja auch diese ganzen Klassifikationssysteme wie Astrologie, Human Design, diese ganzen Sachen, die zeigen ja, dass auch Kinder, die in die Welt kommen, auch bestimmte Lernaufgaben haben. Und das sage ich auch immer den Mamas und Familien, dass das in, entlastend sein soll und dass sie sich selber nicht so verurteilen sollen, ne, dafür, wenn mal was nicht gut läuft, weil bei jedem läuft mal was nicht gut. Und bestimmte Dinge dürfen auch die Kinder für sich noch aufarbeiten. Weil wir sind ja die erste Generation jetzt, die bewusster werden, sage ich mal. Und wir haben aber Jahrhunderte und Jahrtausende in Trauma verbracht, muss man ja mal sagen. Ne? Und das ist halt nicht in einer Generation weg.
Das ist ein bisschen viel für ein Leben, ja.
Ja, genau. Und deswegen ist das so, dass selbst wenn die Eltern super bewusst sind und super reflektiert, werden einfach gewisse Sachen an die Kinder weitergegeben. Oder die Kinder haben ja auch, die tragen manchmal auch Sachen der Großeltern oder Urgroßeltern, ne, aus dem Familiensystem. Man kann denen gar nicht alles abnehmen. Die kommen zwar relativ unschuldig, ne? Und ich meine, und man kann so, was in der eigenen Macht steht und Verantwortung steht, das kann man, wäre schön, wenn das Eltern machen, ja, so gut, wie es in der eigenen Macht steht, tun, aber alles dem Kind nicht abzunehmen.
Ja, okay. Und auch da wieder so wichtig, dass wir uns nicht die ganze Zeit verurteilen oder beurteilen.
Ja, genau. Das ist das Allerschlimmste, was Menschen oft machen. Und das ist auch alles Kindheitstrauma eigentlich. Dass wir uns selber eigentlich nicht so angenommen gefühlt haben, wie wir das gebraucht hätten. Und deswegen verurteilen wir uns und andere.
Ja, und auch das in Zeiten von Social Media ist natürlich auch wieder noch schwieriger, ne, wenn man die ganze Zeit diese vermeintlich perfekten Bilder sieht. Und ich kann das auch verstehen. Also wenn es Lola schlecht geht, mache ich auch keine Bilder. Oder in meinen Kindheitsfotoalben, da sind auch keine Fotos von der Wäsche, die dann rumfliegt, ja. Aber daran müssen wir uns alle einfach immer wieder erinnern, dass das alles gestaged ist und nichts mit der Realität zu tun hat. Vor allem dürfen wir uns nicht unser echtes Leben mit diesem Internetauftritt vergleichen. Ich glaube, über die traumatischen Dinge, da schreibe ich dann einfach mal ein Buch, um das rauszulassen.
Ja.
Ja, aber wie auch immer, wir müssen leider zu einem Ende kommen. Ich könnte ewig mit dir so weitermachen und ich werde dich auf jeden Fall auch wieder einladen, und um das ein oder andere Thema zu vertiefen. Ja, tausend Dank, Christina, dass du hier warst als mein Gast, und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ganz vielen Dank, dass ich da sein durfte. War mir eine große Freude.
Mir auch. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Einschalten und danke für deine Zeit, du wundervoller Mensch. Alle Infos zur Episode findest du in den Shownotes. Lass gerne eine Bewertung da, falls dir die Folge gefallen hat. Mehr Inspiration findest du auf @mothermuse.de auf Instagram, und für Anregungen oder Kritik wende dich gerne an hi@mothermuse.de.